Herzlich willkommen am Küchentisch, dem Podcast von Gourmet Connection mit mir, mit Martin Maria Schwarz. Alle paar Wochen spreche ich mit spannenden Gästen aus der Branche über ihre Passion. Also Antennen ausfahren, Ohrenspitzen, Wein aufmachen, sich bereichern lassen und genießen. Küchentisch begrüße ich Christian Horacek. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung des Feinkosthändlers Frische Paradies. Christian, wir trinken erstmal einen Sekt, einen sehr besonderen Sekt von Geldermann. Sekt weitet bekanntlich den Geist erstmal auf dein Wohlsein. So, lass uns klirren. Und während du professionell verkostest, erzähle ich kurz was dazu. Das ist ein Sekt, der im Zusammenspiel mit einer Swingband aus Belgien entstanden ist. Musik und Schaumwein in wechselseitiger Spannung und Befruchtung. Und das macht Geldermann jetzt schon zum zweiten Mal, dass dieses berühmte Unternehmen mit Musikern ein gemeinsames Projekt auf die Beine stellt. Und deswegen trägt dieser Geldermann auch den Namen Edition Musique Numéro 2 Composition de Swing. Und die Komposition des Sektes selbst ist eine Cuvée aus Chardonnay und Pinot Noir. 3 Jahre Flaschengärung, das merkt man, hä? Der ist sanft ohne Ende.
Sanft ohne Ende, eine sehr ausgewogene, schöne Hefenote und tolle Ausstattung, muss ich wirklich sagen. 6.000 Flaschen limitiert, tolles Produkt.
Und das wird jetzt unsere Stimmung jetzt beim Gespräch natürlich hier begleiten und heben. Christian, als Lebensmittelhandel, der dazu noch sein Standbein im Zusammenspiel mit der Gastronomie hat, da war das Jahr 2020 mit Sicherheit ein Jahr, das du so schnell nicht vergessen wirst. Was war denn eine logistische Herausforderung, die ihr bestanden habt und worauf du heute noch besonders stolz bist? Denn sowas konnte man ja nicht vorausplanen.
Ja, richtig. Sowas konnte man nicht vorausplanen und das hat die Branche auch eiskalt erwischt. Letzten Endes war es so, dass die ganzen Versorgungsketten im Bereich der Frische, das heißt also Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch, grundsätzlich aufrechterhalten wurden. Aber ich sage mal so, mit den Lockdowns rund um uns in Deutschland, also auch in Europa stattfindend, gab es dann natürlich auch gab es enorme Herausforderungen, auch im Bereich der Logistik, beispielsweise im Bereich Fisch. Frankreich ist ja nun mal ein Umschlagszentrum auch von der Ware, die aus Griechenland kommt, aber auch ist aus Italien. Und hier kam es eben auch zu starken Verzögerungen und letztlich auch dazu, dass es teilweise an der bretonischen Küste kaum noch Aktionen stattfanden. Und das führte dazu, dass gerade die Premium-Produkte in unserem Sortiment, dass die eben nicht mehr in der Art zur Verfügung standen. Letztlich haben wir dann uns entschieden, auch ganze Fischerboote für uns zu chartern. Und im Mai und Juni sind die exklusiv für Frische Partys rausgefahren. Wir haben dann den kompletten Fang abgenommen und so konnten wir unser doch sehr umfangreiches Sortiment auch weiter den Kunden anbieten und auch in die Gastronomie, die noch geöffnet hat, liefern.
Und jetzt im laufenden Winter habe ich gehört, dass hier euer Personal, das auf Kurzarbeit wahrscheinlich auch gesetzt wird oder wurde oder auch nicht, das kannst du gleich erklären, dass ihr die überschüssigen Kräfte dann umgewandelt hat und aus Mitarbeitern wurden plötzlich Ordnungskräfte, die den Eingang bewacht haben, die Gäste zählen.
Ja, klar, natürlich in diesen Strukturen, in denen wir unterwegs sind. Das heißt also, es ist ja eine mittelständische Struktur in der Frische Paradies Gruppe. Es ist so, dass jede Hand gebraucht wird, gerade dann auch, wenn, einige Bereiche durch Kurzarbeit geprägt sind. Also es hat auch immer wieder positive Dinge, so eine Krise. Letztlich sind die Mannschaften zusammengewachsen. Jeder hat auch das Verständnis füreinander entwickelt. Und so kann man auch einer Krise etwas Positives abgewinnen.
Eine Kernkompetenz bei euch, das hast du schon durchblicken lassen. Und das hat ja auch eine gewisse Tradition im Frische Paradies. Das ist der Fisch.
Ja.
Und bei euch findet man dann das ganze Programm. Süßwasserfische, Salzwasserfische, Krustentiere, Garnelen etc. etc. Bleiben wir mal beim klassischen Fisch. Wahrscheinlich haben wir das alle schon 10-mal gehört und auch wieder 10-mal vergessen. Wie kann ich mit meinen Sinnen, mit meinen Laiensinnen auf die Schnelle einen guten Fisch von einem weniger guten unterscheiden? Also er darf erstmal nicht nach Fisch riechen.
Genau, richtig. Er darf nicht nach Fisch riechen. Und letztlich haben wir hier sowohl optische als auch haptische Aspekte und natürlich auch olfaktorische dann zum Schluss bei der Zubereitung. Dem Fisch muss man erstmal tief in die Augen schauen. Sind die Augen klar und glasig? Sind sie leicht hervorgewölbt? Ist das schon mal das erste Zeichen für eine sehr, sehr gute Frische? Dann hat der Fisch natürlich auch eine gesunde Schleimschicht. Das heißt also, also auf der Fischhaut, die sollte glänzen. Ist die Haut leicht benetzt mit einem ganz natürlichen Schleim und der sorgt eben genau, wie ich sagte, für diesen Glanz. Und dann bei Druck auf das Fischfleisch ist es so, dieser Druck sollte im Fischfleisch sehr schnell nachgeben und somit hat man, sag ich mal, schon drei Parameter, die ganz wichtig sind, um die Frische im Fisch zu erkennen. Und also, dann kommt darüber hinaus noch die Farbe der Kiemen zum Tragen oder natürlich auch der Geruch des Fisches und der Kiemen sollte nicht nach Fisch riechen, sondern nach Meerwasser. Ja, und dann letztlich auch bei der Zubereitung in der Küche merkt man dann häufig doch schon auch, ist der Fisch vielleicht dann doch ein paar Tage länger gar.
Also zwei Sachen kann sich, glaube ich, jetzt jeder merken. Ah, auf jeden Fall der Blick in die Augen, ganz wichtig. Ja,
tief in die Augen.
Und das taktile Moment, wenn man die Haut berührt. Ist es eigentlich nicht fürchterlich mühsam geworden, heute mit Fisch zu handeln? Jedes Jahr kommen neue Fische auf die rote Liste der gefährdeten Fischbestände. Und ihr wollt euch ja auch nicht angreifbar machen, wenn man dann irgendwie sagen würde, hier, das frische Paradies, das schmeißt ja jede Menge Kabeljau raus. Und da gibt's doch eigentlich einen Stopp. Oder sieht das aus der Händlerperspektive ganz anders aus?
Ja, also es ist so, dass die Listen, die es gibt, gerade von den NGOs, von WWF oder auch von den Greenpeace-Organisationen. Die Listen werden nicht unbedingt größer, sie verändern sich. Sie sind auch in den letzten Jahren viel präziser und detaillierter geworden. Das heißt, früher wurde ein Fisch auf Rot gesetzt und man sollte ihn nicht mehr kaufen. Mittlerweile werden schon auch Unterschiede gemacht, denn ein Fisch ist nicht vom Aussterben bedroht, sondern höchstens ein Bestand, was schon schlimm genug ist, keine Frage. Der Bestand ist sozusagen das Fischvorkommen in einer gewissen Region in den Weltmeeren. Und deshalb bekommen Sie an den Fischtheken auch von den Händlern das sogenannte FAO angezeichnet, das Fanggebiet. Und es gibt Fanggebiete, in denen ein Fisch im Bestand überfischt ist. Das heißt, er wird nie ausgestorben sein, aber im Bestand überfischt, sodass er dann eben aus dieser Region möglichst nicht gekauft werden sollte. Also die Listen, die werden Jahr für Jahr überarbeitet, sind auch mittlerweile sehr präzise. Das heißt also, der Kunde kann leider nicht nach dem Ampelsystem Rot, Gelb und Grün sich es einfach machen, sondern man muss schon weiter in die Tiefe gehen und muss eben schauen, aus welchem Fanggebiet kommt dieser Fisch oder auch welche Fangmethode wurde angewendet.
Steht das immer drauf?
Das muss ausgewiesen werden an der Fischtheke. Ja. Ist es nicht ausgewiesen, kann man seinen Händler fragen. Ist es auch so, dass sich die Fangmethoden mittlerweile sehr geändert haben. Denn Schleppnetz, so wie es früher war, gibt es in der Form nicht mehr. Das heißt, die Netze wurden optimiert, auch dahingehend, dass Beifang reduziert wird. Denn Beifang ist etwas, was auf die Quoten angerechnet wird. Und das will der Fischer möglichst vermeiden.
Also wir halten mal fest, das ist sehr, sehr viel differenzierter geworden in der Überwachung der Meere. Ja. Und es gibt einen technologischen Fortschritt auch demnach. Und es ist heute ein Zustand erreicht in der Bewahrung unserer Fischbestände auf dieser Erde, der wesentlich besser ist als der von vor 20 Jahren?
Das kann man so sagen, ja. Also mittlerweile ist es auch so, dass die Siegel MSC, Marine Stewardship Council oder auch ASC für Aquakultur stehend, die haben schon mittlerweile sehr viel getan, auch wenn diese Vereinigungen immer wieder in Kritik stehen. Aber letztlich ist es so, dass hier schon ein positiver Beitrag geleistet wurde, um eben die Bestände in den Meeren ein Stück weit zu sichern, auch für unsere zukünftigen Generationen.
Ich habe mal von einem Fachmann gehört, unter den Siegeln ist MSC das am wenigsten Schlechte.
So ist
so
es.
Ungefähr.
Ja, so kann man das sagen. Hat aber nie was mit der Qualität zu tun. Das muss man ganz klar dazu sagen.
Ja.
Es ist wirklich nur die Kennzeichnung einer Fangart, Fangmethode oder einer Bestandsführung in den Meeren. Es ist kein Zeichen für Qualität.
Der Fischkonsum, der unterliegt ja auch Moden. Ich weiß noch, wie in den 80er und 90er Jahren auf einmal Lachs angesagt war, der Edelfischlachs. Auf einmal war er unbegrenzt verfügbar und damit wurden dann auch die Qualitäten immer schlechter. Gibt es heute Fische oder auch Krustentiere, die, sagen wir mal, sehr im Trend liegen, wo man gar nicht gedacht hat, oh, dass das mal so ein toller Modefisch wird?
Ich würde nicht sagen, dass es jetzt aktuell Modefische gibt. Es gibt einige Produkte, die wieder verschwunden sind. Viele kennen den Pangasius noch oder auch den Tilapia. Es sind eigentlich gute Produkte, die aber jetzt aufgrund der Nachfrage oder aufgrund der Produktionsmethode ein Stück weit versaut wurden. Grundsätzlich sind es gute Speisefische, keine Frage. Das, was eher als Mode zu bezeichnen wäre, wäre jetzt nicht die Fischart oder die Fischsorte, sondern die Art der Zubereitung. Mhm. Das heißt also, durch diese Trends im Bereich Sushi, Sashimi, aber auch Poke ist der Rohverzehr von Fischen eher so ein Trend, den ich benennen würde. Aber es gibt eigentlich jetzt keine Trends, wo ich sagen könnte, da geht jetzt eine gewisse Fischart oder Fischgattung jetzt den modernen Weg.
Ja. Die Decke hoch, ja. Welcher Fisch ist in deiner Meinung nach unterbewertet, so als Speisefisch, und das zu Unrecht? Und welcher wird im Allgemeinen höher geschätzt, als seine geschmacklichen Qualitäten es eigentlich hergeben?
Ja, unterbewertet ist für mich nach wie vor der Seelachs. Das ist ein ausgezeichneter Speisefisch, auch in, ich sag mal, einem Budgetrahmen. Das kann auch ein All-Day-Fisch werden, also ein Brot- und Butterfisch jeden Tag auch, kann man sich den leisten. Ist ein sehr, sehr gutes Produkt und mittlerweile sind die Qualitäten auch deutlich besser geworden. Das heißt, also das, was wir aus vielen Bereichen kennen, diesen wunderschönen Rückenzuschnitt, ja, also als Loin, als grätenfrei, oder aber auch das Braten auf der Haut, das ist mittlerweile bei Seelachs möglich. Die Ware gibt es mittlerweile auf dem Markt, bei uns im Frische Paradies, regelmäßig in den Fischtheken. Und da hat man wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt, was preislich jetzt nicht komplett abgehoben ist. Mhm. Und vor allem, es ist ein sehr aromatischer, geschmackvoller Fisch, der auch von der Konsistenz her mir persönlich sehr gut gefällt. Überbewertet kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Mir fällt auch spontan jetzt kein Fisch ein.
Mir fällt einer ein.
Ach ja.
Die Jakobsmuschel. Die fand ich immer völlig überbewertet. Ja? Ja, also ich habe da irgendwie unter den zahllosen Jakobsmuscheln nie einen Unterschied geschmeckt. Und eigentlich fand ich das, wenn, ein Texturerlebnis und kein Geschmackserlebnis. Also so würde ich es beschreiben.
Dann kommst du mal ins Frische Paradies, dann gehen wir mal da durch das Sortiment. Denn es gibt auch einen Unterschied zwischen der Jakobsmuschel und der Scallop. Ja?
Ja.
Und eine Jakobsmuschel frisch aus der Schale gelöst, handgefangen oder beziehungsweise handgeerntet in Norwegen oder gegebenenfalls auch aus Frankreich. Das ist schon eine wirkliche Köstlichkeit.
Ja. Na gut, also abgemacht. Im Frische Paradies kriegt man Aufklärung. Das ist aber bei euch auch ein bisschen Prinzip. Wir sollten nicht vergessen zu trinken. Ja. Also ein... Ja, ein Sekt von Statur, ein Sekt von Substanz, ohne Zweifel. Ihr habt im Frische Paradies, Christian, sowieso eine stark ethische Haltung. Das heißt, ihr habt sie euch eigentlich auch mit verortet beim Thema Fisch. Da sind wir auf der gleichen sensiblen Fläche wie beim Thema Fleisch. Und deshalb ist für euch wichtig, direkte Vertriebswege und Rückverfolgung eures Warenangebots bis zum Produzenten. Das ist ganz, ganz wichtig. Seid ihr da eigentlich euren Kunden voraus oder fragen sowohl die Gastronomen als auch die Endkunden, ihr bedient ja beide, mehr nach dem Ursprung der Ware als noch vor der Jahrtausendwende?
Die Kunden fragen deutlich mehr als noch vor 5 Jahren.
Mhm.
Nach den Produkten, aber auch nach der Aufzuchtmethode. Und das ist schon ein Trend erkennbar an dieser Stelle, dass die Menschen sich deutlich intensiver mit der Herkunft der Produkte und der Aufzucht beschäftigen.
Mhm.
Es ist natürlich so, dass häufig aber auch es so ein paar Missverständnisse gibt im Hinblick auf die Aufzuchtmethoden. Denn nicht jede Massentierhaltung ist gleich schlecht. Es gibt da doch auch deutliche Branchenunterschiede oder Unterschiede bei den Produzenten. Und letztlich ist die Einhaltung von EU-Vorgaben ja eine Massentierhaltung. Darauf basiert das ja nun mal alles. Und die Biobranche hat es leider noch nicht geschafft, wirklich auch vermarktungsfähige Mengen einem Händler zur Verfügung zu stellen. Und da sind wir aktuell so ein bisschen in der Zwickmühle. Wir arbeiten viel mit mittelgroßen Produzenten zusammen und versuchen dann halt auch wirklich transparent zu erläutern oder zu erklären, was ist denn dieses Produkt, was ist die Eigenschaft des Produktes und was ist mit dem Tierwohl.
Mhm. Das ist die eine Seite, die Händlerseite, die andere Seite, die Kundenseite. Könnte das noch mehr werden? Würdest du dich freuen, wenn der Kundenstamm, wenn, was weiß ich, jeder Zweite jetzt auch mal sagt, ich will wissen, wo das herkommt? Soweit sind wir ja noch nicht, oder?
Soweit sind wir noch nicht, nein. Also, wobei jetzt die Klientel Frische Paradies, die interessiert sich schon sehr dafür. Und wir merken, dass gerade wenn eine Krise im Anmarsch ist, beispielsweise im Bereich der Geflügelindustrie, das ist ja nun mal in einer bedauerlichen Regelmäßigkeit so, da haben wir schon auch einen guten Zulauf, was Label Rouge Geflügel angeht, also eine spezielle Aufzuchtform aus Frankreich. Und wir sind bemüht, eben auch immer wieder die neuen Produzenten in Deutschland mit anzubinden und zu finden und die uns dann gute Qualitäten liefern. Die Nachfrage des Kunden ist natürlich maßgeblich auch für das Angebot.
Was wollte ich jetzt sagen? apropos die Kunden nochmal, beziehungsweise der Produzenten finden, das war das Stichwort, ja. Produzenten finden, das ist ja für euch eigentlich Daueraufgabe. Ihr forscht ja, also ich weiß jetzt nicht, wer von euch im Einzelnen, ihr forscht ja immer weltweit und seid interessiert, wenn jemand irgendwo was entdeckt, wo er sagt, das könnte ein Produkt für Frische Paradies sein, für die Gastronomie, aber auch für den Endkunden. Wie bist du denn da unterwegs? Ich weiß, dass du gerne reist, privat auch gerne. Und jetzt lassen wir mal Corona außen vor. Bist du dann gleichzeitig auch immer im Beruf und schaust auf den Märkten im Iran oder auf Formentera oder wo auch immer du dich aufhältst, welche Produkte da interessant sein können?
Ja, letztlich, das lässt einen in der Form nicht los. Denn ja, viele auch meiner Kollegen, generell viele in der Branche, auch in der Branche der Gastronomie und Hotellerie, sind ja nun mal Foodies und sind foodbegeistert und es lässt einen nicht los und man geht immer mit diesen offenen Augen durch die Welt und schaut sich als allererstes mal um, wo sind hier die Wochenmärkte, wo kann man gegebenenfalls neue Produkte entdecken oder einfach sich für den Urlaubstag eine schöne Produkte einkaufen. Also das ist schon, sag ich mal, ein Stück weit das Hobby zum Beruf.
So, und jetzt erzähl mal eine Geschichte. Wo bist denn du mal fündig geworden? Wo hast du was entdeckt? Oder wo wurde dir ein Tipp gegeben? Und das, guck dir das mal genau an, das könnte was werden. Und dann hast du eine große Handelsbeziehung aufgebaut, wohin auch immer.
Ja, gut, da war jetzt, ich sag mal, sicherlich eine tolle Story in Panama. Vor Ort hatte ich Kontakt zur deutschen Außenhandelskammer und habe dann mal gefragt, weil natürlich mit Panama man gar keine wirklichen Produkte in Verbindung bringt. Was habt ihr denn hier für High-End-Produkte in Panama, die es wert ist, sich anzuschauen? Und letztlich bekam ich dann eine Adresse von einem Ananaszüchter, der an der Panamericana Route lag. Und ich wurde von jemandem abgeholt, ja, mit so einem kleinen Schrottautochen. Und da sind wir über die Panamericana gefahren zu diesem Ananas-Produzenten, der auf eine wirklich tolle, nachhaltige Art und Weise Ananas am Strauch reifen lässt. Und ja, über die Lufthansa Cargo haben wir es dann geschafft, die Ware hier am Frankfurter Flughafen willkommen zu heißen. Und ja, es gibt viele Ananas, nur ich glaube schon, dass diejenigen, die diese Panama Pine, die Panama Ananas schon gegessen haben, die wissen, dass das ein Produkt ist, was es eigentlich so nicht...
Weil die besonders nicht häufig süß
gibt, weil
ist.
Weil sie ist besonders süß, sie ist fast ohne Säure, voll aromatisch am Baum gereift und hat mit der Ananas, die es normalerweise in Deutschland gibt, nichts zu tun.
Ja. Und das habt ihr jetzt schon, ein paar Jahre im Programm.
Ja, jetzt schon ein paar Jahre im Programm, ja.
Und die läuft wie geschnitten Ananas.
Die läuft wie geschnitten Ananas, ja genau, wie geschnitten Brot. Und das war jetzt auch so eine kleine Herausforderung, die Ware, nachdem die Flugverbindung eingestellt wurden von Panama nach Frankfurt, die Ware jetzt wieder den Kunden zur Verfügung zu stellen. Und sie wird jetzt über den Pariser Großmarkt, das heißt, der Flieger kommt nach Paris, wird über den Großmarkt umgeschlagen und dann kriegen wir die Ware aus Paris.
Also jetzt auch für Heiligabend machbar.
Ja, jetzt auch für Heiligabend machbar.
Okay,
wir haben es wieder geschafft, sie verfügbar zu machen.
Ja. Dann bleiben wir doch gleich mal beim Thema Weihnachten. Ihr seid ja mit insgesamt 11 Filialen aufgestellt, 10 davon in Deutschland,
genau,
eine in Innsbruck. Ja. Und alle sind so ein bisschen anders orientiert, haben so leicht andere Schwerpunkte. Ja. Und in Frankfurt gibt es so eine Spezialität, ihr habt noch Heiligabend so richtig auf.
Ja?
So der letzte Griff, der ist bei euch machbar bis 12 Uhr. Und wie organisiert ihr jetzt gerade Weihnachten? Wie habt ihr euch da jetzt aufgestellt? Ich meine, normalerweise wäre der Laden täglich rappelvoll.
Täglich rappelvoll.
Das dürft ihr jetzt gerade nicht.
Also wir haben da sehr strikte Vorgaben, an die wir uns selbstverständlich auch halten. Bedauerlicherweise ist unser Bistro natürlich auch geschlossen, sodass wir da halt diesen Effekt beziehungsweise dieses Get-Together an Weihnachten nicht bieten können. Letztlich sind die Hygienemaßnahmen konsequent durchgesetzt. Es wird zu Wartezeiten kommen, bedauerlicherweise. Nicht im Markt, so wie die letzten Jahre, sondern auch vor der Tür. Wir versuchen natürlich, die Verweildauer im Markt so angenehm wie möglich, aber auch so schnell wie möglich durchzuziehen für die Kunden und Gäste, sodass wir eben die Wartezeit draußen vor der Tür möglichst minimieren. Also wir haben jetzt auch schon entsprechende Heizpilze werden wir aufstellen, Überdachung für die Kunden, damit hier eben man nicht im Regen oder im Schnee steht. Vielleicht gibt's auch noch einen schönen Glühwein dazu, um die Wartezeit zu versüßen. Wir werden Wege finden, Und sind guter Dinge, dass wir das mit, ich sag mal, unseren doch gestärkten Nerven alle durchhalten.
Christian, du bist Koch, du bist da im, ja, in diesem Beruf auch fest noch immer aktiv, eigentlich zu Hause zumindest als Privat- und Hobbykoch. Wer jetzt noch was sucht für den Heiligabend, für Weihnachten und für die vielen, vielen Feiertage, die da kommen, hast du noch mal irgendwie einen Ratschlag hier? Das könntet ihr direkt bei uns kriegen und es ist nicht so schwer, daraus ein tolles Essen zu machen.
Idealerweise noch möglichst alles bei uns zu erhalten. Also wir sind gut gewappnet.
Spitz es mal zu auf irgendwas.
Ich spitze es zu. Also sicherlich ist das Thema Wild ein ganz spannendes jetzt in diesem Jahr. Da gibt es tolle Qualitäten draußen, auch aus der Region. Und mein Lieblingsprodukt ist natürlich nach wie vor auch das Geflügel, das Weihnachtsgeflügel, sei es eine Gans oder ein schöner Kapaun. Das macht was auf dem Tisch her und ich sag mal so, wenn nicht die komplette Familie am Tisch bleibt, schmeckt es auch aufgewärmt ganz gut.
Und du selbst, bist du eigentlich eher der Koch-Tradition oder der Koch-Experiment? Gibt es an Weihnachten mal was ganz was anderes oder hast du ein durchlaufendes Menü?
Ich bin eher der Koch-Tradition und wie gesagt, die Weihnachtsgans kommt jedes Jahr bei mir auch auf den Tisch. Und da freue ich mich selbst auch drauf. Und natürlich so nebenbei, so in dem Vorspeisenbereich, kommt mal ein bisschen was Neues zum Tragen. Oder auch ein tolles Produkt, was ich seit längerem nicht mehr verwendet habe. Beispielsweise ein Glattbutt habe ich es mir dieses Jahr mal vorgenommen. Die tolle Alternative zu auch einem Steinbutt. Ganz toller Fisch. Und den mit einer schönen Beurre Blanc. Und darunter ein kleines Risotto oder ein Fregola Sarda. Das sind geröstete Nudeln aus Sardinien hergestellt wie ein Risotto. Das sind dann so meine kleinen, sag ich mal, Vorspeisen.
Die kleinen. Ja. Christian, jetzt stellen wir uns noch mal zum Schluss vor, du müsstest exilieren und man würde dir gestatten, immerhin, du darfst ein Produkt aus dem frischen Paradies noch greifen, um dir den ersten Tag auf der einsamen Insel wenigstens schön zu machen. Was würdest du nehmen?
Das ist eine harte Frage jetzt, ja.
Ja, okay. Die überleg gut. Ja. Ist es eher Geflügel, Fleisch, Wild, Fisch?
Ich würde mir das Maishähnchen mitnehmen. Das Mauroser Maishähnchen. Ja. Kann man vielseitig einsetzen, ja, ob für Suppe oder für den Grill zum Kurzbraten, zum Schmoren. Geflügel ist immer so eine Sache. Das hält man schon relativ lange aus. Ja,
okay, und da würdest du zuerst hinlangen, dass das mitkommt. Ja. Christian, danke schön für dein Dasein hier beim Podcast am Küchentisch von Gourmet Connection. Und jetzt freuen wir uns auf den letzten Schluck. Ein bisschen was haben wir ja schon getrunken. Und wie es immer so ist, mit Sekt, mit der Zeit, mit den Minuten, wird er immer besser.
Also, zum Wohl.
Zum Wohl.